Die Stadt Philippi, der Philipperbrief im Neuen Testament, das alles wird uns ein wenig beschäftigen in diesem Jahr hier in den Gottesdiensten. So die Predigtreihe wird über den Philipperbrief gehen, also ein Brief, den Paulus an die Christen in Philippi geschrieben hat, ungefähr 60 nach Christi Geburt, so lange ist das schon her. Aber ihr werdet merken, da sind so viele Dinge drin, die auch mit uns heute zu tun haben. Und das sind so immer wieder Predigttexte bis zum August dieses Jahres aus dem Philipperbrief. Und heute, nachher lese ich den Text, wird es um Philipper Kapitel 1, die Verse 3 bis 11 gehen. Ein kleiner Tipp für die nächsten Gottesdienste oder überhaupt, wer eine Bibel hat, die meisten haben eine, bringt die doch einfach mal mit in den Gottesdienst. Ich könnte den Text immer vorne an die Wand werfen, aber ich möchte euch auch ein bisschen dazu erziehen, selber so in die Bibel mal reinzuschauen und die Dinge, die ihr hört, ein wenig festzumachen an den Worten der Bibel. Genau. Und dadurch kann man auch ein bisschen Lust bekommen, Bibel zu lesen, zu Hause mal nachzuschauen und auch in die eigene Bibel etwas mehr reinzufinden. Genau. Brille hier. Ach, das Pult ist zu klein. Oder ich bin zu tüdelig, genau. Wir hatten jetzt 3 Predigten, es konnten ja nicht immer alle da sein, über die Gemeindegründung in Philippi. Da ist Kirche Jesu Christi entstanden. Als Paulus darüber gerufen wurde von Kleinasien nach Europa, heute ist das Griechenland, diese Stadt Philippi, und da kamen Menschen zum Glauben an Jesus, die Jesus vorher überhaupt nicht kannten. Aber Paulus brachte die gute Nachricht Gottes zu den Menschen. Und da kam was ganz Neues in ihr Leben. Und vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen an Menschen, die dort Jesus kennengelernt haben. Da war ganz am Anfang eine Frau, die hieß Lydia. Gibt es heute eine Lydia unter uns? Letztes Mal gab es keine. Ah, da vorne. Sehr gut. Also, so ungefähr, ne? Also, da kam eine Frau zum Glauben, die hieß Lydia und sie war eine reiche Kaufmannsfrau. Sie handelte mit Tüchern und Stoffen, mit Purpur. Das war was ganz Kostbares. Sie kam zum Glauben und die Leute in ihrem Haus auch. Ob das jetzt Angestellte waren, war sie verheiratet und so weiter, wissen wir nicht genau und sie ließ sich taufen. Und dann wird in Apostelgeschichte 16 bei der Gemeindegründung von einer jungen Frau berichtet, die konnte wahrsagen, also man den, der die Hände hingelegt hätte, hätte die Handlinien ausgelegt, die Zukunft gedeutet und damit hat sie viel Geld verdient und das ging dann an ihre Bosse und die wurden reich dadurch. Sie hatte einen Wahrsagegeist. Und Paulus trieb diesen Geist aus, nur mit einem Wort sozusagen, ohne großes Getue. Und wahrscheinlich, deswegen wird sie erwähnt, ist auch diese Frau zum Glauben gekommen an Jesus. Und dann wird noch eine dritte Person berichtet, die zum Glauben kam. Das ist dieser sogenannte Kerkermeister, also ein Gefängnisaufseher. Ein altgedienter römischer Soldat, der sich dann irgendwo in Philippi niedergelassen hat, ein wunderbarer Ort. Und sein Nebenjob, oder um die Altersrente abzusichern, war eben Gefängniswärter im örtlichen Gefängnis. Da krachten ja die Mauern zusammen, die Türen gingen auf und er sagte noch, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus und dann wirst du und auch dein Haus gerettet werden. Und auch die Leute in seinem Haus hörten das Evangelium, kamen zum Glauben und er ließ sich mit seinem Haus taufen. Das ist der Anfang der Gemeinde in Philippi. Und Paulus schreibt den Brief 10 Jahre später an diese Gemeinde und man merkt schon, da sind viel, viel mehr Leute noch, die dazugehören. Vielleicht nicht so viel wie heute Morgen, aber viel, viel mehr Leute noch. Also es müssen noch weitere Menschen zum Glauben gekommen sein. Aber ich habe mich gefragt, aufgrund der Apostelgeschichte, wie klappt das miteinander? Die haben sich ja nicht gesucht oder ein gemeinsames Hobby gehabt. Oder vorher schon einen gemeinsamen Stammtisch, gute Nachbarschaft. Sondern da war diese reiche Kaufmannsfrau, Da war diese Magd, diese Dienerin mit dem Wahrsagegeist. Und da war dieser römische Soldat, der Gefängniswärter. Ich glaube, die haben sich vorher kaum mal gesehen. Die haben sich wahrscheinlich nicht gegrüßt und noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Völlig verschiedene Leute. Sie kommen zum Glauben an Jesus, weil sie die gute Nachricht von Gott hören und Gott ihr Herz schenken. Sie kommen zum Glauben an Jesus und sie bilden jetzt die Gemeinde in Philippi. Sie sitzen auf einmal sonntagmorgens nebeneinander und treffen sich vielleicht in der Woche zum gemeinsamen Gebet oder besuchen sich untereinander und so weiter und so fort. Ich sage, liebe Zeit, wie kann denn das hinhauen? Hätte Paulus nicht mindestens 3 Gemeinden gründen müssen? Einmal für die reiche Kaufmannsfrau und alle, die sich da verstehen, so ab einem gewissen Niveau. Dann irgendwo für diese Dienerin, so ein bisschen das untere Volk, das ausgenutzt und ausgebeutet wurde. Und dann diese römisch geprägten eben mit dem Kerker, mit dem Gefängnismeister zusammen. Das wäre doch eine gute Lösung, ne? Dann wäre doch wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, so für jede Richtung, für jede Sparte, für jede Gruppe eine Gemeinde. Aber Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und es ist eine Gemeinde in Philippi und sie gehören zusammen und sind von Gott und durch Jesus zusammengestellt. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Und habe mich gefragt, was ist denn prägend in dieser Gemeinschaft der Gläubigen in Philippi und im Zusammenhang mit Paulus? Und dazu lese ich uns den Predigttext. Paulus schreibt, ich danke meinem Gott, immer wenn ich an euch denke, was ich jedes Mal tue in meinen Gebeten für euch alle und ich bete mit Freuden. Ich danke Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an schon bis heute. Und ich bin gewiss, dass der, der in euch angefangen hat, sein gutes Werk es auch vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi, wenn er wiederkommt. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei und damit ihr lauter und unanstößig seid, bis Jesus kommt. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Aus der Fülle dieses Textes, den man ja wirklich selber vor Augen haben muss, um ein bisschen mitzukommen, möchte ich 4 Aspekte rausnehmen, die prägend sind für die Gemeinschaft der Christen in Philippi. Also ein bisschen schwach auf der Brust. Könnt ihr das lesen, oder? Oder fehlt mir die Brille? Jetzt hat die Schrift Angst bekommen. So ist es, wenn man meckert, ne? Okay, gut. Genau, es sind 4 Aspekte, die also diese Gemeinschaft prägen und die da gewachsen sind und wachsen können. Und Paulus ist irgendwo jemand, der da auch vorangeht. Das erste ist die Dankbarkeit füreinander. Also die Dankbarkeit geht Richtung Gott. Man dankt Gott, aber letztendlich ist es die Dankbarkeit an Gott füreinander, weil man füreinander dankbar ist. Und Paulus sagt, ich danke meinem Gott immer, wenn ich an euch denke. Also Paulus denkt an die Christen in Philippi, wenn er betet. Er betete regelmäßig, er betete beständig. Und immer wieder kamen ihm die Leute aus Philippi vor Augen. Er war selber im Gefängnis, vielleicht in Rom oder Caesarea, man weiß nicht genau. Aber immer, wenn er gebetet hat, die Augen vielleicht zumachte oder auch offen ließ, es erschienen ihm irgendwo die Christen in Philippi. Und wenn er sie sah, wenn er an die Christen dort dachte, dann musste, dann durfte, dann wollte er für die Leute dort danken. Das Ausdruck seiner großen Dankbarkeit Gott gegenüber für die Christen in Philippi. Und wenn wir andere Briefe von Paulus lesen, er hat ja wirklich einen Haufen davon geschrieben im Neuen Testament, dann beginnt er die meisten Briefe mit einem Dank an Gott für die Christen, für seine Brüder und Schwestern, die auch zu Jesus gehören. Er beginnt meistens mit Danken. Später kommen dann noch so viele Dinge wie, also Leute, pass auf, das stimmt nicht bei euch und da müsstet ihr mal eingreifen und da könntet ihr noch lernen. Also später kommen noch eine Menge Sachen, wo man sagt, also boah, da in Korinth oder hier auch in Philippi, da ist ja manches durcheinander und manches kompliziert. Aber unabhängig davon, dass vieles nicht stimmt, unabhängig davon, dass vieles bruchstückhaft ist, mit Fehlern behaftet ist, unvollkommen ist, völlig unabhängig davon, fängt Paulus an zu danken und sich zu freuen über seine Mitmenschen und hier über die Christen in Philippi. Und Paulus hat diese Haltung geschenkt bekommen, weil er einen guten Blick bekommen hat. Aber er wird sich das auch antrainiert haben, dass er sich gesagt hat, Mensch, wenn ich an die Philipper denke, erstmal will ich danken. Es gibt so viel zu danken. Es gibt so viel Tolles, so viel Großartiges. Und damit möchte ich anfangen. Und dann sind die Weichen anders gestellt für die Begegnung. Man sieht dann auch die Fehler mit ganz anderen Augen, wenn man erstmal anfängt zu danken. Das ist in der Ehe so, zwischen Mann und Frau. Oder in Bezug auf Eltern oder Kinder. Das ist auch bei uns in der Gemeinde so. Wenn man erstmal anfängt, bewusst für den anderen zu danken, sieht man sich mit anderen Augen, begegnet man sich völlig anders. Und das ist wirklich ein Geheimrezept für glückliche Beziehungen. Ein Geheimrezept für gute Gemeinschaft. Füreinander zu danken und Gott zu loben. Es gäbe so vieles, woran man sich ärgern könnte. Das sind meistens Dinge auf der menschlichen Schiene. Wir sind eben Menschen, wir sind verschieden. Denkt an den Gefängniswärter und an die Purpur, an die Kaufmannsfrau und denkt an die Wahrsagerin und denkt bei uns Bong, Bong, Bong oder bis hin zu den Familien. Wir sind sehr verschieden im Charakter, in dem, wo wir herkommen, wie wir geprägt sind, wo wir unsere Macken haben. Ich habe auch Macken. Man könnte daran rummachen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis Jesus wiederkommt. Na, viel Spaß. Das werden wir auch nie ganz hinbiegen und nie ganz hinkriegen. Oder wir können einen Blickwechsel wagen, von einem ganz anderen Standpunkt her sehen und anfangen zu danken für die Menschen, mit denen wir zu tun haben und auch in der Gemeinde, wo niemand sich den Nächsten gesucht hat, sondern wo wir von Gott zusammengestellt sind durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus hat das trainiert, aber Paulus hat auch einen ganz besonderen Blick. Also jetzt habe ich mal hier meine normale Brille und sehe, wer alles da, da Pickel, Sommersprossen, noch Schlafmütze in den Augen, die Krawatte hängt schief. Naja, mit der Brille kann ich super sehen, Leute. Also bis in die letzte Reihe ins Foyer rein. Okay, naja, ich glaube, ich gehe nach Hause. Aber ich setze jetzt mal eine andere Brille auf. Ui. Kommt ihr alle aus dem Urlaub? Wunderschön. Ich sehe keine Pickel mehr. Sah ich vorher auch nicht. Aber genau das hat Paulus gemacht und das ist legitim. Er hat eine andere Brille aufgesetzt bekommen, als er selber zum Glauben kam vor Damaskus. Und diese Brille hat einfach einen Namen, nämlich Jesus Christus. Das ist das ganze Geheimnis. Er sieht seine Mitmenschen, er sieht seine Glaubensgeschwister in der Gemeinde, in der Kirche. Er sieht sie mit den Augen von Jesus. Und das heißt doch, er sieht sie so, dass er sieht, Mensch, das ist jemand, den hat Gott erschaffen und sich ausgedacht. Das ist jemand, den hat Gott unendlich lieb. Das ist jemand, für den hat Jesus Christus sein Leben geopfert am Kreuz. Das ist jemand, der wird für ewig mit Jesus zusammen sein und das ist ein Freund von Jesus und Jesus steht ganz zu ihm. Das ist jemand, mit dem werde auch ich einst die Ewigkeit verbringen. Und wenn ich mit dieser Brille, die Jesus heißt, die anderen sehe, sehe ich manches nicht mehr ganz so vordergründig. Auch wenn man darüber sprechen darf und manchmal auch muss. Aber das ist nicht mehr das Primäre, das Vordergründige. Ist ja auch Kinderkram, denn wir bleiben hinfällig, solange wir leben. Und immer daran rumzumachen, du liebe Zeit, Aber das sehe ich nicht mehr so prägend, primär, vordergründig, sondern ich sehe mit den Augen von Jesus. Und dann fange ich an zu danken. Ich danke dir dafür, dass wir durch dich zusammengehören. Dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Dass der andere in deinen Augen endlos wertvoll ist. Und so weiter und so fort. Und diese Brille hat Paulus aufgesetzt. Und wenn sie mal runtergefallen ist, hat er sie wieder genommen und wieder aufgesetzt. Das kann man ja auch machen. Also das erste wirklich prägende in der Gemeinschaft der Gläubigen, Gemeinde Philippi, Paulus, Dankbarkeit. Das zweite, Herzlichkeit. Herzlichkeit. Also sie waren nicht nur freundlich und anständig, miteinander, vornehm, aber bitte auf Distanz und nur das Herz nicht öffnen, sondern da springt uns doch eine Herzlichkeit entgegen. Ne? Paulus schreibt hier, wie es denn recht und billig ist in Vers 7, dass ich von euch allen so von euch denke, weil ich euch in meinem Herzen habe. Also Paulus hatte die Philipper nicht nur auf eine Gebetsliste mit Namen drauf. Und dann bete ich das runter. Das kann man machen. Er hatte die Leute in Philippi nicht nur auf einer Mitglieder- oder Freundesliste drauf. Die gab es wahrscheinlich gar nicht, war gar nicht so wichtig. Sondern er hatte sie in seinem Herzen, die Philipper. Er war von Herzen mit ihnen verbunden. Im Herzen haben, das heißt doch, sein Herz schlägt für die Philipper. Sein Herz ist offen für die Philipper. Und Herz bedeutet dran denken. Herz bedeutet dazu stehen und so weiter. Also die Gemeinschaft in Philippi und das, was Paulus als Vorbild hineinbringen wollte und in seinem Leben gegenwärtig war, das war eine herzliche Verbundenheit zu den Philippern. Danach schreibt er ja auch in unserem Abschnitt noch, dass mich von Herzen danach sehnt, nach euch, sie wieder zu sehen. Dann auch wirklich Gemeinschaft zu haben in der Begegnung. Und das macht Gemeinde Jesu Christi anziehend. Das ist auch ein Stück Verkörperung des Evangeliums, wenn die Gemeinschaft und die Liebe eine herzliche ist. Auch Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir von Herzen freundlich sein sollen oder unsere Liebe herzlich sein soll zueinander. Da könnte man jetzt 6 Stunden drüber predigen und es wäre trotzdem nicht so. Denn das kann man nicht gebieten. So, jetzt sei herzlich. Dann bin ich halt mal herzlich. Jetzt aber hab den anderen von Herzen lieb. Nicht formell, nicht weil man muss, nicht aufgesetzt, sondern von Herzen. Das kann man nicht gebieten. Sondern diesen Weg muss ja jeder selber finden. Und er findet ihn nicht beim Bruder, bei der Glaubensschwester direkt, sondern auch wiederum in und durch Jesus. Jesus ist und bleibt für alles der Schlüssel. Und wenn ich ganz nahe bei Jesus bin und der andere auch ganz nahe bei Jesus ist, dann ist da eine enge Gemeinschaft, aber in und durch Jesus. Die Bibel sagt, es ist dann eine mittelbare Gemeinschaft untereinander, mittelbar, weil durch Jesus. Und das ist wieder dieses mit der Brille, wie ich den anderen sehe und wie ich dafür danke, was Gott für uns alle in Christus getan hat. Ich möchte das jetzt nicht weiter erklären, aber ich möchte es uns als Gemeinde und auch mir als ein Gebetsanliegen mitgeben, dass die Gemeinschaft untereinander eine herzliche Gemeinschaft ist. Dass wir unsere Namen nicht nur auf der Liste tragen, sondern dass wir den anderen im Herzen tragen. Mit seinen Freuden, mit seinen Nöten. Paulus schreibt hier von der Gnade des gemeinsamen Leidens. Er spricht auch von der Gemeinschaft in der Verkündigung des Evangeliums. Dass wir eine von Christus geschenkte Gemeinschaft haben, die herzlich ist. Das ist anziehend, da ist Christus gegenwärtig und das ist auch die größte missionarische Dimension. Das dritte ist Gebet. Dieses Danken ist ja schon auch ein Teil des Betens, aber auch der Gesinnung. Paulus formuliert dann aber auch noch, wie er konkret für die Menschen, für die Gemeinde, die Christen in Philippi betet, gerade Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, dass ihr prüfen könnt, letztlich was gut ist, um unanstößig zu leben, zur Ehre Gottes leben zu können. Also Paulus betet für die Menschen in Philippi. Da, wo Gemeinschaft echt ist, herzlich ist, da, wo Dankbarkeit ist, da wird man das Größte füreinander tun, was man tun kann, ohne die Tat abzusprechen, die ist auch wichtig. Aber man wird dann das Größte füreinander tun, was man tun kann, und das ist das Gebet für den anderen. Es gibt keine größere Tat als das Gebet für den anderen. Und wir sagen, ja, ist ja klar, habe ich schon 1000 Mal gehört, machen wir mal Gebetsgemeinschaft, machen wir mal Gebetsabend, wer hat ein Anliegen und dann beten wir dafür. Und doch merkt jeder von uns, wie unendlich schwer das ist. Auch in den persönlichen Gebeten, vielleicht zu Hause, an den einen, an die andere zu denken und das Anliegen vor den Thron Gottes zu bringen, füreinander einzutreten. Da sind Leute unter uns, die können vielleicht selber gar nicht mehr beten, die vielleicht so niedergeschlagen sind oder so in der Not oder in der Box drinstecken, dass sie es selber nicht mehr können. Aber wir können für den anderen beten. Und der andere kann für mich beten. Bei meiner Frau und mir ist es manchmal so, wenn man dann abends mal ins Bett geht, okay, da ist manchmal so, dann wollen wir schon miteinander beten, aber dann ist man mal so müde. Und der am müdesten ist, sagt dann zum anderen, du bete du noch. Das geht aber manchmal hin und her, ne? Du bete du noch. Ne? Man ist dann so wort- und mundfaul. Oder manchmal ist es auch so bei mir vor einem Dienst, auch der Dienst heute, der fällt mir nicht so ganz leicht im Vorfeld. Ich war auf Fortbildung und dann noch gestern und auch mal 1000 Sachen. Dass ich manchmal einfach nur zu meinen, dann kann ich manchmal selber gar nicht so dafür beten. Dann sage ich dann mal zu meiner Frau, Mensch, bitte bete du für mich. Und das ist nicht minderwertig. Ne? Wir müssen nicht alles immer zu jeder Zeit selber können. Aber wenn wir jemanden haben, der das für uns tut und vor Gott eintritt, das ist Gold wert. Und Paulus betet für die Christen in Philippi und er ist damit ein Vorbild, dass sie auch füreinander und untereinander beten. Wo der eine nicht mehr richtig glauben kann, wo der andere nicht mehr richtig beten kann, wo der andere etwas Schweres vor sich hat. Und bei Paulus ist es ja so, dass er nicht immer nur für Krankheit und schwere Wege und Schule und Mathearbeit betet, so wie wir das manchmal ganz schnell alles tun, sondern er betet ja in fast allen Gebeten der Briefe für geistliche Anliegen. Er betet meistens dafür, dass sie doch im Glauben wachsen möchten. Und hier bittet Paulus darum, dass die Liebe größer wird. Nicht unbedingt an Gefühl steht hier, aber an Erkenntnis, an Erfahrung. Und aus dieser Liebe heraus die Geschwister in Philippi besser erkennen können, was gut ist und das prüfen können. Also auf so eine Idee würden wir nicht kommen, oder? Zu beten. Aber es scheint sehr wichtig zu sein, das steht in der Bibel. Im Epheserbrief schreibt Paulus zum Beispiel, dass er dafür betet, dass Gott den Ephesern die Augen des Herzens öffnet, damit sie die Herrlichkeit des Erbes erkennen. Weißt du, was du alles erben wirst mit Gott? Alles, was Gott gehört, wird auch dir gehören. Wow, oder? Also, dass Gott den Ephesern die Augen öffnen möge des Herzens, damit sie die Herrlichkeit des Erbes erkennen und die Größe der Kraft Gottes in ihrem Leben, die so groß ist wie bei der Auferstehung von den Toten. Und die Epheser, jetzt nehmen wir mal gerade die Epheser, die haben schon das Erbe, die haben schon die Kraft, aber sie haben das nicht angezapft, weil sie es nicht gesehen haben. Und Paulus sagt, öffne ihnen die Augen, dass sie erkennen, was sie haben, damit sie daraus schöpfen können. Also es wäre ja fast so, meinetwegen das Beispiel wäre, da sitzt der Johannes, der verkraftet das jetzt, der hat 0 Cent in der Hosentasche und der weiß gar nicht mehr, was er morgen zu essen kaufen soll, aber er hat 1 Million Euro auf dem Konto. Ne? Aber das hat er irgendwie vergessen. Ne? Und er sorgt sich, was er morgen essen soll. Da ist nichts in der Tasche drin. Und er meint dann irgendwo, jetzt muss ich erstmal hier da bei den Straßenarbeitern fragen, ob ich dann einen Job kriege, um mir mein Brot verdienen zu können. Ne? Dabei hat er aber 1 Million auf dem Konto. Und jetzt würde Paulus bitten, bitte Herr, schenke doch, dass der Johannes erkennt, dass er 1 Million Euro auf dem Konto hat und dass er sich da mal was abholt. Das ist das Gebet des Paulus. Also er muss dann nicht nochmal wieder ein Konto anlegen und was ansammeln und selber machen. Die 1 Million Euro hat er geschenkt bekommen. Und so laufen wir wie die Armen durch die Gegend und vergessen das. Die Kraft, die durch Gottes Geist in unser Leben kommt. Und das Erbe, das uns, wo wir Miterben sind. Und eins werden wir es herrlich antreten. Und viele, viele andere Dinge, von denen die Bibel redet, wenn es um geistliche Dinge geht, die wir durch Christus haben. Die müssen wir nicht mehr erarbeiten, die haben wir. Aber wir sind blind. Und wenn man hat, muss man eigentlich dafür danken und nicht mehr so sehr darum bitten. Und dann fließt uns das vielleicht ein Stück eher zu. Also selbst mein Sohn hat mich belehrt, hat gesagt bei den Gebeten so am Tisch, man muss eigentlich gar nicht darum bitten, immer nur Jesus, sei du heute bei mir, sondern Papa, man muss eigentlich sagen, danke Herr Jesus, dass du heute bei mir bist. Warum kann ich das sagen? Weil Jesus das versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Schluss. Und da gibt es eine endlose Fülle, wo wir dafür danken sollten. Und ich glaube, dann fließt uns das eher zu. Nun ja, hier bittet Paulus um mehr Liebe. Liebe, die in die Tiefe geht. Liebe, die auf Wahrheit gegründet ist. Liebe, die gute Früchte bringt. Das ist sein Anliegen. Und der letzte Punkt, Ermutigung. In Vers 6 schreibt Paulus, und ich bin darin guter Zuversicht oder ich bin darin gewiss, ich vertraue darauf, dass der in euch angefangen hat, sein oder das gute Werk, der wird es auch zu Ende bringen, spätestens bis dann, wenn Jesus kommt. Das ist eine ganz handfeste Ermutigung. Da fängt man im Glauben an Jesus und man hat Freude im Herzen, liest vielleicht gern die Bibel, ein paar schlechte Angewohnheiten hat man irgendwo ablegen können, aber da ist noch so endlos viel alles andere. Und dann kommt irgendwann der Zweifel auch, Mensch, ob ich im Glauben wohl durchhalte, ob Gott auch weiterhin an mir wirken wird, mich verändern wird, oder werde ich wieder rückwärts gehen im Glauben. Und Paulus ist hier wirklich ermutigend, er sagt den Christen, hey, was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Ich will mal nicht diese andere Seite betonen, okay, wir sind auch herausgefordert, aber lass uns doch mal einfach auch mal nur heute Morgen das hier hören. Das andere sagen wir ja oft genug von unserer Prägung her. Aber das, was Gott angefangen hat, er ist Gott, es ist dann sein Werk, das wird er zu Ende führen. Wenn er dir seinen Geist gegeben hat, wenn du sein Kind geworden bist, dann wird Gott das auch zu Ende bringen. Wenn er die Erneuerung in dir begonnen hat, wenn er angefangen hat, dein Leben zu verändern, dann wird er es auch zu Ende bringen. Und der letzte große Schritt ist dann, wenn Christus kommt und wir einen neuen Leib bekommen und für immer bei ihm sein werden in Herrlichkeit. Und Paulus ist hier nicht irgendwo vage. Er sagt nicht, ich hoffe, dass das, was Gott bei dir angefangen hat, bringt er zu Ende. Oder ich könnte mir vorstellen, oder wenn du dich genügend anstrengst, wenn du immer treu die Bibel liest, jedes Mal treu in den Gottesdienst gehst, wenn du deine Gebete nicht vergisst, wenn du schön lieb und nett bist zu deinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen, wenn du dich engagierst, dann würde Gott sicher auch das ganze Ding zu Ende bringen und es vollenden. Das wäre ja Krampf und Gesetz und das stimmt ja hinten und vorne nicht. Wenn, dann. Das stimmt nicht. Das schreibt Paulus nicht. Er sagt, ich bin gewiss, manche übersetzen sogar, ich bin sicher, dass der in euch angefangen hat, er wird es auch vollenden. Und wenn du heute Morgen vielleicht verunsichert hier sitzt, ja, ich habe mit Jesus begonnen, es liegt vielleicht schon ein bisschen zurück, ich bin diesen Weg gegangen, aber es ist so viel Altes da und so viel Versagen da, dann schau auf Jesus und bedenke, er hat das angefangen, nicht du. Und sein Wort sagt mir zu, er wird es auch zu Ende bringen. Ich fange 1000 Sachen an, auch keine gute Angewohnheit. Und wenn irgendwo ein bisschen Hindernisse kommen und so, dann lasse ich es meistens sausen. War nix, ist nix. Bei Gott ist das vollkommen anders. Er bringt das zu Ende. Und darauf sollst du schauen und darauf sollst du dich gründen. Und dann wirst du mal sehen, dass dich das gar nicht faul macht. Sondern du streckst dich nach Gott aus.
Und du streckst dich nach seinem Willen aus und nach einem Leben zu seiner Ehre und zu seinem Lob, wie es hier am Ende unseres Abschnittes heißt. Gemeinschaft könnte so schön sein. Gemeinschaft kann schön sein oder schön werden. Und da möchte sie geprägt sein von Dankbarkeit. Setz bitte diese Brille auf, wenn es geht. Ich verkaufe sie nachher. Also, wenn sie geprägt ist von Dankbarkeit, wenn wir uns von Christus Herzlichkeit schenken lassen und anfangen, sie zu leben, vielleicht auch mal über unseren Schatten springen müssen, wenn der andere uns so wertvoll und wichtig ist, dass ich Gebete opfere, beten kann anstrengend sein, wobei Paulus sagt, er macht es mit Freuden, ich beneide ihn. Aber wo wir das tun, beten füreinander. Und wenn wir lernen, uns zu ermutigen, wie schnell sagen wir, was nicht stimmt, was jemand nicht kann und was fehlt. Aber wie wäre es damit, wenn wir uns ermutigen und damit auch auf dem Weg zu einem guten Ziel nach vorne helfen? Ich bete noch. Herr, wenn diese vier Dinge fehlen, dann macht Gemeinde überhaupt keinen Spaß. Dann bin ich froh, wenn ich schnell wieder nach Hause komme. Und wenn ich die Woche über mit anderen Menschen zu tun habe. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, mich in der Woche aufzumachen, um Brüder und Schwestern zu treffen. Und ich glaube, ganz vielen unter uns geht es leider so. Deswegen bitte ich dich um Ehrlichkeit, um Erneuerung. Und dass das wachsen darf, was zu einer lebendigen und gesunden Gemeinschaft deiner Kinder gehört. Und hilf mir und jedem Einzelnen, damit anzufangen. Amen.